Ja, vielen Dank, Philipp, für die nette Begrüßung und auch für die Umfrage. Ich fand das super spannend, ein wenig zu sehen, was so eure Helden sind. Ich muss zugeben, ich liebe ja Helden und ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht, wo ihr auch noch mal einen Eindruck bekommen könnt, was es so für Helden gibt. Und ähnlich wie Philipp habe ich versucht, dabei einerseits ein paar Filmhelden zu nehmen, Menschen, die uns beeindrucken, weil sie vielleicht Außergewöhnliches schaffen, aber auch Menschen aus dem normalen Leben, seien es irgendwie Sportler, die Spitzenleistungen erreichen oder auch historische Vorbilder. Helden können so ganz unterschiedlich sein. Es können Menschen sein, die Königreiche bezwingen, die vielleicht eine ganz besondere Fähigkeit haben. Es können Menschen sein, die vielleicht ganz normal sind, aber über ihre eigenen Grenzen hinauswachsen. Und wenn man sich so mit Heldengeschichten beschäftigt, dann kann man sagen, dass es eigentlich so 5 Grundelemente oder Muster gibt, die sich in Heldengeschichten wiederfinden. Und die möchte ich euch einmal ganz kurz vorstellen. So, ganz am Anfang ist es so, dass der Held vorgestellt wird und dass der in seiner heilen Welt unterwegs ist. Das wäre aber auf Dauer ein bisschen langweilig und dann gerät irgendwann diese heile Welt des Helden in Unordnung und es tritt ein Problem auf. Damit die Geschichte jetzt gut weitergeht, bekommt der Held einen Mentor. Vielleicht bekommt er auch Gefährten, so wie Frodo in Herr der Ringe. Vielleicht bekommt er auch eine Superkraft, so wie Spider-Man. Oder er bekommt einen besonderen Gegenstand, mit dem er dann dieses Problem lösen kann. Und dann darf unser Held erste Prüfungen bestehen. Da gibt es dann manchmal auch Rückschläge, aber er kann schon mal unter Beweis stellen, dass er etwas gelernt hat und dass er Dinge anpacken kann. Und zu guter Letzt, ihr ahnt es vielleicht, stellt der Held die Ordnung seiner Welt wieder her. Es gibt das schöne Happy End. Und genau so eine Heldengeschichte möchte ich mir heute ein wenig mit euch anschauen. Wie in meiner letzten Predigt geht es heute wieder um Mose. Und ich habe euch diesmal einen Text aus dem Neuen Testament mitgebracht, wo Mose als einer der Glaubenshelden beschrieben wird. Und dazu lese ich euch einmal die Verse 23 bis 27 aus Hebräer 11 vor. Ich stelle das mal kurz zur Seite, dass ihr auch mitlesen könnt. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben sollte Mose, als er groß geworden war, wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter des Pharaos heißen, sondern wollte vielmehr mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. und erhielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Und ich möchte euch jetzt so 4 Punkte zeigen, die wir hier von Mose lernen können. Am Anfang sehen wir eine Parallele zu Jesus. Auch Jesus wurde von seinen Eltern in Sicherheit gebracht, weil damals die männlichen Kinder umgebracht wurden und seine Eltern sind mit Jesus geflohen. Dasselbe sehen wir hier bei Mose. Der erste Punkt, den wir von Mose lernen können, ist, dass wir Ungesundes ablehnen. Meine Frau ist schwanger und wir werden bald Eltern werden und sie achtet ziemlich genau darauf, welche Dinge sie zu sich nimmt und was nicht. Zum Beispiel trinkt sie keinen Alkohol, sie raucht nicht. Und das tut sie ganz bewusst, denn diese Dinge würden dem zukünftigen Kind nicht gut tun. Moses Leben ist eigentlich prima. Er bekommt eine Jobausbildung. Er wird von seinen Adoptiveltern angenommen wie der eigene Sohn. Er wird in der Gesellschaft respektiert. Seine Familie ist die mächtigste von ganz Ägypten. Doch dann gerät Moses Welt aus den Fugen. Er merkt, dass seine wahre Identität eigentlich nichts mit seinem aktuellen Leben zu tun hat. Denn er ist weder Ägypter, Karrieretyp, noch für ein Leben in Ruhm und Luxus bestimmt. Ganz im Gegenteil, er ist Israelit. Er kommt aus bescheidenen Verhältnissen. Und dann muss Mose sich irgendwann die Frage stellen, wer bin ich? Und diese Frage, wer bin ich, das ist ja eine wichtige Frage, aber auch eine schwierige Frage. All diese Jahre am Königshof, die haben ihn ja geprägt. Aber tief in seinem Herzen spürt er, das bin nicht ich. Ich komme aus einem ganz anderen sozialen, kulturellen und auch religiösen Hintergrund. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wer bestimmt deine Identität? Wenn ich ehrlich bin, dann lasse ich meine Identität oder mache ich die doch stark von den Meinungen anderer Menschen abhängig. Das passiert mir immer wieder. Und wenn Menschen mich mögen, wenn ich Anerkennung bekomme, dann fühle ich mich gut. Und wenn ich Ablehnung erfahre, dann meistens nicht so. Und ich arbeite ja an der Schule. Wenn Schüler mir aufmerksam zuhören, ist super. Aber wenn sie ihre Langeweile so richtig offensiv zur Show stellen, das ist ziemlich unangenehm. Oder wenn ich meiner Frau so richtig begeistert von einer Idee erzähle, findet sie die gut oder nicht? Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich vermute, das kommt so manchem hier bekannt vor. Und ich glaube, es ist normal, wenn wir Angst vor Ablehnung haben, dass wir uns verunsichern lassen, wenn die Mehrheit anders lebt als wir. Wenn alle einen Partner haben und du nicht. Oder wenn alle gut von ihrem Job leben können und du nicht. Oder alle bekommen irgendwie Kinder oder haben schon welche und du bist die einzige Person, der das nicht so geht. Wir wissen, dass wir meistens nicht die einzige Person sind, aber manchmal fühlt sich das so an. Als ich mit Rebecca zusammengekommen bin, da war ich 29 und 31, als wir geheiratet haben. In christlichen Kreisen ist das ja ganz schön spät. Und da habe ich mich schon manchmal gefragt, so, ist alles in Ordnung mit mir oder was stimmt nicht mit mir? Wo stellst du dich in Frage, weil du nicht die gewünschte Anerkennung bekommst oder weil du anders lebst als die Gesellschaft? Und diese Angst vor Ablehnung, die führt dazu, dass wir nach Anerkennung streben. Und dann tun wir manchmal Dinge, von denen wir gar nicht überzeugt sind, weil wir glauben, damit bei anderen Menschen punkten zu können. Denn wenn uns die anderen mögen, wenn unser Leben gut läuft, dann ist alles super, oder? Dann gucken wir gerne in den Spiegel. Und wenn nicht? Stellt euch mal vor, ich habe warum auch immer ganz viel Geld übrig und hätte jetzt Lust, diesen 50-Euro-Schein zu verschenken. Wer in diesem Raum hätte Interesse? Einfach so, müsst nichts dafür tun. Okay, gut. Jetzt frage ich euch nochmal, wer hätte Interesse an diesem 50-Euro-Schein? Okay, sind immer noch einige, dann machen wir weiter. Gut. Wer hat jetzt noch Interesse an dem 50-Euro-Schein? Obwohl ich das Ding zerknüllt habe, draufgetreten bin, vielen Dank, habt ihr trotzdem noch Interesse. Woran liegt das? Es sind immer noch 50 Euro. Diese Idee stammt nicht von mir, aber ich finde sie so eindrücklich, weil sie irgendwie klar macht, selbst wenn wir uns zerknüllt und zertreten fühlen, wenn andere Menschen uns vielleicht nicht so mögen, wie wir uns das vorstellen, ändert das nicht unseren Wert. Denn die Meinung anderer, die kommen aus ihrem Selbst- und Weltbild und deswegen sind sie nicht automatisch wahr. Die einzige Macht, die andere Menschen über dich haben, ist die, die du ihnen gibst. Ich sage das nochmal. Die einzige Macht, die andere Menschen über dich haben, ist die, die du ihnen gibst. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gedankenhygiene betreiben, dass wir darauf achten, welche Meinung wir an uns heranlassen. Und Gandhi hat das einmal sinngemäß so ausgedrückt: Ich erlaube niemandem, mit dreckigen Füßen durch meinen Verstand zu gehen. Gut, ich schreibe das nochmal auf. Also erster Punkt, ungesundes Ablehnen. Ein zweiter Punkt, den wir von Mose lernen können, ist, dass wir unsere Ungeduld ablegen. Mose hat eine Entscheidung getroffen und die hat weitreichende Konsequenzen, nämlich einen heftigen Abstieg. Anstatt zur mächtigsten Familie Ägyptens zu gehören, wird er zum Sklaven seines eigenen Volkes. Anstelle eines Lebens am Palast ist er ständig auf der Flucht. Und er erlebt Bedeutungslosigkeit statt Ruhm. Und jetzt kann man sich ja fragen, warum macht jemand sowas? Die ganze Welt stand ihm offen. Er hätte ein prima Leben haben können. Und wofür das Ganze? Wir haben es vorhin gelesen, um misshandelt zu werden. Sicher hast du auch schon mal auf etwas verzichtet. Die ganz große Karriere oder deinen Traumwagen, irgendwas anderes. Und vielleicht hast du das einem anderen Menschen zuliebe getan. Oder sogar aus Gehorsam gegenüber Gott. Und jetzt stell dir vor, dafür bekommst du nichts. Keine Belohnung, kein Dankeschön. Mit 19 Jahren habe ich meinen Zivildienst gemacht in einem Seniorenheim. Und da gab es eine Auszubildende, die fand mich ganz gut. Und ich fand die auch ganz gut. Auf jeden Fall attraktiv und wir haben uns so ein bisschen kennengelernt. Und dann wurde mir aber relativ schnell klar, das Ganze hat keine wirkliche Perspektive. Einerseits habe ich eine verbindliche Beziehung gesucht mit einer Frau, mit der ich auch meinen Glauben teilen kann. Und ich würde auch in ein paar Monaten für mein Studium wegziehen. Und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder habe ich mit ihr so ein bisschen unverbindlichen Spaß oder wir lassen es bei einer harmlosen Beziehung. Mein Ego wollte den Sex und dann hat meine Überzeugung aber gesagt, nee, das ist doch nicht das, was du eigentlich willst. Und meine Überzeugung hat sich durchgesetzt, doch zwischendrin habe ich mich manchmal so ein bisschen wie der Dumme gefühlt. Denn auch für mich gab es keine Belohnung, keine christliche Traumfrau oder kein anderes Geschenk, was mein Opfer wieder gut gemacht hätte. Wenn wir uns anstrengen, dann wünschen wir uns schnelle Erfolge. Und eigentlich wollen wir sogar schnelle Erfolge ohne Anstrengung. Doch wenn wir uns Mühe geben und es kommt nichts bei raus, dann sind wir oft frustriert. 10 Jahre später habe ich dann Rebecca kennengelernt. Heute kann ich sagen, das ganze Warten hat sich gelohnt. Denn mit ihr habe ich diese langfristige Perspektive, eine gemeinsame Zukunft. Wir werden bald Eltern und das ist so viel mehr als ein bisschen Spaß. Doch in dem Moment, wo man das nicht hat und keine Garantie bekommt, da ist das manchmal gar nicht so einfach. Wir tun die richtigen Dinge oft nicht, weil es in dem Moment schwieriger ist. Und weil wir sofort Ergebnisse wollen. Unsere Ungeduld, die führt manchmal dazu, dass wir unkluge Entscheidungen treffen. So wie Thomas. Thomas hat mit mir zusammen studiert und wir waren mit einem anderen Studienkollegen auf einer Hochzeit eingeladen. Und es war ein schöner Tag, wir haben uns gefreut und irgendwann am Nachmittag haben wir so richtig Hunger bekommen. Vielleicht kennt ihr das, bei Hochzeiten zieht sich das mit dem Essen manchmal ewig hin. Und wir hatten nur so ein bisschen was gefrühstückt. Dann nahte aber Rettung, es gab zumindest schon mal Kuchen. Schmeckt ja auch ganz gut. Und Thomas haut so richtig rein. 1,5 Stunden später wird dann das Buffet eröffnet und wir freuen uns so richtig. Und Thomas liebt gutes Essen. Aber von dem ganzen Kuchen war er so satt, dass er für dieses Buffet keinen Platz mehr hatte. Wo brauchst du mehr Geduld in deinem Leben? In welchen Bereichen wählst du die Abkürzung? Wo wählst du den Kuchen, anstatt noch ein wenig auf das Buffet zu warten? Wo gibst du die Hoffnung auf, weil scheinbar nichts vorwärts geht? Dieter Lange, ein Redner, den ich sehr schätze, sagt gerne, Lebenskrisen sind Wahrnehmungskrisen. Und ich glaube, da ist etwas dran. Da, wo wir enttäuscht sind vom Leben, da liegt das oft an unseren Erwartungen. Und wir erwarten ja viel von den Umständen, von anderen Menschen. Aber kein Mensch ist für dein Leben und für dein Glück verantwortlich. Nicht dein Partner, nicht deine Freunde und auch nicht Gott. Wenn wir als Helden leben wollen, und dazu möchte ich euch heute ermutigen, dann ist es wichtig, dass wir dazulernen, dass wir reifen. Und das bedeutet unter anderem, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen. Wir leben in einer Gesellschaft der Castingshows, aber Christen folgen einem Gott der dauerhaften Persönlichkeitsentwicklung. Und im Englischen gibt es so einen schönen Ausdruck, Short-Term Pain for Long-Term Gain. Das kann man auf Deutsch schwer übersetzen, aber das heißt, dass man kurzfristig mal etwas aushält, was vielleicht auch ein bisschen wehtut, um langfristig etwas zu erreichen, wofür es sich lohnt. Christen werden nicht über Nacht zu Stars, sondern sie werden Stück für Stück verwandelt. Und wir sind als Menschen ja so oft auf das Ziel, auf das Ankommen fixiert. Aber Gott interessiert sich für die Reise. In der Zwischenzeit, da will er uns verändern, unseren Charakter formen. Und er will uns von innen nach außen verändern. Und es gibt noch eine zweite Parallele zwischen Mose und Jesus. Auch Jesus hat sich entschieden, auf die Schätze zu verzichten. Die Schätze des Himmels, aber als er versucht wurde, sogar auch auf die Schätze der Erde und auch, um für die Menschen zu leiden, für dich und für mich. Also der zweite Punkt ist Ungeduld ablegen. Und eine dritte Sache, die wir von Mose lernen können, dass wir das Unvergängliche wählen. Mose ist davon überzeugt, dass sein Volk nicht ein Volk von Sklaven ist, sondern das Volk Gottes. Dass das Schicksal von Israel in ganz besonderer Weise von Gottes Wirken abhängig ist. Und auch wenn er menschlich gesehen Angst hatte, sein Volk aus dieser Sklaverei herauszuführen, sich gegen den Pharao zu stellen, ist er doch tief in seinem Innern davon überzeugt, dass Gott einen Plan hat. Und die Gewissheit der Gegenwart Gottes und das Vertrauen auf die zukünftige Belohnung, die lässt Mose durchhalten und zuversichtlich sein und an diesem Ziel dranbleiben. Und diese Überzeugung, die bestimmt die persönliche Heldengeschichte von Mose. Das, was er sich selber erzählt, woran er glaubt, was er sich immer wieder in Erinnerung führt. Was zählt auf lange Sicht am Ende des Lebens? Es sind nicht so sehr die kurzfristigen Erfolge, die Ziele, die wir erreichen. Und es sind auch nicht die Fehler, die wir verhindern. Wenn Menschen auf ihr Leben zurückblicken, dann bereuen sie selten, was sie getan haben. Viel häufiger, was sie nicht getan haben. Sie trauern verpassten Gelegenheiten oder einem falschen Wertefundament mehr hinterher als Dingen, die schiefgegangen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mutig sind und uns auf persönliche Wagnisse und Abenteuer einlassen. Denn am Ende geht es um die Frage, welcher Mensch wir auf unserer Heldenreise geworden sind. So, das unvergängliche Wählen war Punkt 3. Und Punkt 4. Das unsichtbare Sehen. Mose hat Israel aus der Sklaverei herausgeführt. Auf dem Weg gab es eine Menge Misserfolge, immer wieder Rückschläge. Und sicherlich die ein oder andere Situation, wo Mose gedacht hat, ich könnte das Ganze ein bisschen bequemer haben. Ich hatte doch so ein wunderbares Leben. Jetzt habe ich all das aufgegeben. Und was bekomme ich als Dank? Ständige Beschwerden. Das Volk hat ständig rumgemeckert. Das Essen hat nicht gestimmt. Die Ägypter sind ihnen hinterhergejagt. Ständig war irgendwas nicht richtig. Und für alles durfte Mose den Kopf hinhalten. Doch Mose ist seinem Herzen gefolgt. Diese Überzeugung, dass es richtig ist, das verheißene Land zu erobern und aus dieser Sklaverei auszubrechen, die hat ihn weitergehen lassen. Er war davon überzeugt, dass es sich am Ende auszahlt, das Richtige zu tun. Ich habe eine kleine Übung mit euch vor und dafür bräuchte ich einmal zwei Freiwillige. Ihr müsst nichts Schlimmes machen. Die dürften einmal nach vorne kommen. Zwei Freiwillige, eine von dieser Seite und eine Person von dieser Seite. Okay, vielen Dank euch beiden. Gut, ihr beide bekommt jetzt gleich ein Bild von mir. Das guckt ihr euch einmal kurz an Und danach habt ihr die Aufgabe, wie bei Stille Post, das einer Person aus eurer Seite durchzugeben. Und diese Person sendet die Botschaft dann durch die Reihen, bis am Ende alle das einmal gehört haben. Und wir schauen, ob dann der Begriff, den ihr genannt habt, auch am Ende bei allen ankommt. Soweit klar die Aufgabe? Gut. Gut, ihr dürft euch das einmal kurz anschauen und dann loslegen. Also einfach durchflüstern wie bei Stille Post, bis es alle aus eurer Seite gehört haben.
Nur das eine Wort, ja.
Gut, wenn es alle gehört haben, dann dürft ihr einmal kurz die Hand heben und das Wort dann einmal laut sagen. Dann warten wir noch kurz. Gut, darf ich einmal fragen, was war euer Begriff?
Kaninchen.
Kaninchen, gut. Dankeschön. Dann frage ich hier einmal.
Wart ihr schon durch?
Was war euer Begriff?
Eine Linden.
Nochmal?
Eine Linden.
Eine Linden? Eine Linden, okay. Gut. Die eine Gruppe hat es hingekriegt, bei der anderen ist nicht ganz so gelungen. Also, ich löse die Übung mal kurz auf. Das hier war das Bild, was die beiden bekommen haben, also Wiebke und Dimo. Und diese Seite hat richtig erkannt, dass das ein Kaninchen ist. Und das, also ein Kaninchen ist es, wenn das hier die Ohren sind und das hier der Schwanz. So. Dieses Bild könnte aber auch eine Ente gewesen sein. Die Ente ist es, wenn das hier der Schnabel ist. Gut. Wir gehen mal davon aus, dass die Gruppe links von mir am Ende eine Ente gesehen hat und das auch am Ende rausgekommen wäre. Dann funktioniert nämlich das, was ich euch mit dieser kleinen Übung sagen möchte. Der Begriff, den Dimo und Wiebke gelesen haben, der hat bestimmt, was die beiden auf diesem Bild gesehen haben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion für unser Leben. Die Geschichte, die wir uns selber erzählen, unsere Perspektive, unsere Einstellung, die bestimmen, wie wir bestimmte Situationen einordnen, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Und Mose hat diese Geschichte geglaubt, dass sein Volk das verheißene Land eines Tages sehen wird. Er hat auch Schwierigkeiten gesehen, keine Frage. Aber am Ende hat er geglaubt, dass diese Geschichte gut ausgehen wird. Also, Kaninchen oder Ente? Das ist eine Frage der Perspektive, unserer Einstellung. Und die Geschichte, die wir uns selber erzählen, die bestimmt unsere Wahrnehmung, unsere Deutung. Und besonders schwierig ist es, wenn Dinge nur im Geheimen, im Stillen passieren. Manchmal wünschen wir uns ja so regelmäßige Bestätigungen, wie vielleicht in der Schwangerschaft. Da wird der Bauch von Tag zu Tag größer. Irgendwann kann man die Bewegungen des Kindes spüren. Und durch Ultraschall können wir das Ungeborene sogar erkennen. Doch das ist nicht immer so im Leben. Es gibt die Bereiche, die Momente, wo wir gar nichts sehen, wo erstmal nichts passiert, offensichtlich zumindest. Und vielleicht wirkt Gott auch gerade bei dir hinter den Kulissen, aber es ist für dich nicht offensichtlich. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, lass dich nicht kleinkriegen von dem, was du nicht siehst und von den Meinungen und Situationen, die vielleicht gerade gegen dich laufen. Unser Blick, unser Fokus ist entscheidend. Nicht nur sehr, was uns passiert, sondern wie wir damit umgehen. Ich will Lebenskrisen nicht kleinreden. Es passieren schlimme Dinge und wir dürfen auch trauern und wir sollen das auch. Doch am Ende ist unsere Reaktion das Entscheidende, dass wir bei unserem Schmerz nicht stehen bleiben. Und da, wo wir unser Urvertrauen verloren haben, da ist es wichtig, dass wir das zurückgewinnen und dass wir darum ringen. Im Hebräerbrief ist Glaube ein ganz zentrales Thema. Und Glaube kommt auch in anderen Teilen der Bibel vor, aber in Hebräer bekommt Glaube nochmal so eine ganz besondere Betonung. Das heißt nicht, dass sich das widerspricht, sondern dass es einfach nur eine spezielle Form ist, die wir hier im Hebräerbrief kennenlernen. Und Glaube wird definiert als die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Die Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von unsichtbaren Wahrheiten, von unsichtbaren Dingen. Wir Menschen, wir wünschen ja, dass Gott wirkt, damit wir glauben können. Aber Glaube heißt, dass wir Gott vertrauen, damit er wirkt. Ja, jede gute Geschichte braucht einen Helden, eine Heldin. Helden, das sind die Menschen, die glaubensvolle Entscheidungen treffen, die zuversichtlich bleiben, selbst wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen. Und in Hebräer 11, da wird so ein richtig schönes Bild gemalt, was diese Helden Tolles erleben, was sie erreichen. Es wird davon geschrieben, dass sie Königreiche niederringen, dass sie die Erfüllung von persönlichen Zusagen erleben, dass sie für Recht und Gerechtigkeit kämpfen und da auch Siege erringen. Und ich wünsche mir, dass wir solche Helden sind. Mose wählte das Unvergängliche, er sah das Unsichtbare und tat das Unmögliche. Glaube wählt das Unvergängliche, sieht das Unsichtbare und tut das Unmögliche. Und ich möchte dich ermutigen, dass du selber deinen Helden in dir entdeckst und deine persönliche Heldengeschichte lebst. Indem du einerseits ablehnst, was nicht zu dir gehört, was dir nicht gut tut. Indem du annimmst, was zu dir gehört, deine Identität. Indem du das Unvergängliche wählst, das, was wirklich Bestand hat. Und indem du das Unsichtbare siehst, indem du durchhältst. Das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, für unsere Entscheidungen. Dass wir uns mit Gedanken füllen, die uns gut tun, die unseren Glauben stärken. Und dass wir gesunde Gewohnheiten entwickeln. Ich habe euch hier eine Zahnbürste mitgebracht. Zähneputzen funktioniert nicht so, dass wir ab und zu mal stundenlang putzen, sondern dass wir es immer wieder wiederholen. 2x täglich, ein paar Minuten. Dann ist Zähneputzen effektiv. Und so ähnlich ist es mit Gewohnheiten. Es geht nicht darum, dass wir auf einmal irgendwie unser ganzes Leben umkrempeln, sondern dass wir kontinuierlich, dauerhaft uns von Gott verändern lassen. Welche Geschichte erzählst du dir selber? Die einer Heldin, die eines Helden, von Gott unendlich geliebt und so wie wir es letzte Woche in Reginas Predigt gehört haben, mit Potenzial ausgestattet? Oder erzählst du dir die Geschichte, Hauptsache ich überlebe? Ich bin nicht besonders gut, nicht besonders schlau. Was soll ich schon mit meinem Leben anfangen? Die Version, die du selber dir erzählst, die stellt eine wichtige Weiche für dein Leben. Ente oder Kaninchen? Es ist eine Frage der Perspektive, unserer inneren Einstellung. In Spider-Man 2 heißt es, ich glaube, in jedem von uns steckt ein Held. Dieser lässt uns edel und ehrlich bleiben und am Ende mit Stolz sterben. Auch wenn es bedeutet, beständig zu bleiben, in Klammern durchzuhalten und Dinge aufzugeben. In dir steckt ein solcher Held. Und ich wünsche dir, dass du diesen Helden entdeckst und dass du dein Leben eine spannende Heldenreise sein lässt.